Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Samuel, dir herzlichen Dank für die Einleitung heute Morgen. Ich möchte gleich einsteigen in die Thematik heute Morgen. Es geht ja um die Berufung des Matthäus bzw. des Levi. Sie haben gemerkt, wir haben bewusst diese drei Stellen gelesen, damit wir merken, es geht bei Matthäus und bei Levi um dieselbe Person. Ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, es ist aber schon viele, viele Jahre her, ich denke, die meisten von Ihnen werden das nicht mehr wissen, dass wir hier unter uns, es war in einer Gebetsstunde, einen Juden hatten mit Namen Shmuel Soran. Und dieser hatte damals im Rahmen der Gebetsstunde seine Lebensgeschichte erzählt. Er ist in New York aufgewachsen, hat dort gelebt und er hat dort auch studiert, Soziologie studiert und hatte aber mit dem Glauben seiner Väter des Judentums eigentlich nicht viel gemein. Und ich würde mal sagen, das Studium der Soziologie, so hat er das damals auch selber betont, hat auch nicht gerade dazu beigetragen, dass er jetzt dem Gott seiner Väter näher gekommen wäre. Da geht es ja viel um Humanismus und so weiter und so fort. Aber irgendwie, er konnte sich das gar nicht so gut selber erklären, auf einmal erwachte in ihm das Verlangen nach Gott. Und dieses Verlangen nach Gott wurde immer stärker. Er lebte nicht religiös, säkular, aber auf einmal dieses treibende Verlangen, sich für Gott zu interessieren. Und dann hat er sich eines Tages vorgenommen, Mensch, ich gehe mal in New York rum und ich suche mal eine Buchhandlung mit religiöser Literatur. Ich denke, es ging ihm auch hauptsächlich darum, jüdische religiöse Literatur zu entdecken. Und er kam dann in eine Buchhandlung und da empfahl man ihm, oder er hat es alleine gefunden, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, ein neues Testament. Und dann hat er dieses neue Testament mit nach Hause genommen und er hat es zuerst mal, glaube ich, da liegen lassen, aber das Verlangen in ihm dann auch wurde immer wacher und stärker der Drang, sich mit diesem Buch zu befassen. Und dann hat er eines Tages dieses neue Testament genommen. Und er wollte anfangen zu lesen und er schlägt es auf, die erste Seite, das erste Kapitel, den allerersten Vers des Neuen Testamentes, geschrieben von Matthäus, sprich Levi. Und der allererste Vers im Neuen Testament lautet: Buch des Geschlechts Jesu Christi, also Geschlechtsregister des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und da hat er bezeugt, das schlug bei mir ein wie eine Bombe. Der erste Vers des Neuen Testamentes erklärte mir sofort, dieser Jesus ist ja Jude. Der Sohn Davids, des Sohnes Abrahams, der erste Vers des Neuen Testamentes. Und das hat ihn schier, wie man so sagt, aus den Socken gehauen. Und dann hat er sich bekehrt, weil er hat sich gesagt, wenn dieser Jesus, wo wir doch immer gedacht haben, das ist irgendwie nur der Christus der Heiden, wenn der Jude ist, dann kann ja nur er der Messias sein. Und er hat alles hingeschmissen, er ist dann von New York nach Israel gezogen und hat seitdem dann in Israel gelebt, hat geheiratet, auch eine Amerikanerin, auch eine Jüdin, die nach Israel gezogen ist. Pamela, die ist sogar auch eine sehr gläubige Frau, Reiseleiterin geworden und ich hatte zweimal das Vergnügen, mit einem Bus, mit einer Reisegruppe mit ihr in Israel unterwegs sein zu dürfen. Eine sehr wirklich kompetente Frau und auch sympathische Frau, gläubig an Jesus Christus. Ist das nicht wunderbar? Diese Geschichte kam mir in den Sinn, als ich mich befasst habe mit der Berufung des Matthäus, denn dem ist es so ähnlich ergangen. Und der hat ja auch das Matthäusevangelium geschrieben. Wenn man bedenkt, sein Leben, also was der war oder geworden ist und nachher dann geworden ist durch Jesus, ein Apostel, der das Vorrecht hat, das erste Buch des Neuen Testamentes einleitend zu schreiben, ist doch herrlich. Was ist das für ein wunderbarer Gott, ja, der sich nicht aufhält mit dem, was gewesen ist oder was ist, sondern er hat einen Plan, er hat eine Berufung und wohl dem, wir haben das gesungen, der dieser Berufung folgt. Ich werde drei Hauptpunkte heute Morgen haben. Der erste Hauptpunkt lautet folgendermaßen: Die Sehnsucht eines Mannes, der alles besaß und das Wichtigste verlor. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere darin wieder. Die Sehnsucht eines Mannes, der alles besaß und das Wichtigste verlor. Der Vater des Matthäus hieß Alpheus, so haben wir es gelesen. Und Alpheus bedeutet Oberster über tausend. Und das war ja eigentlich die Berufung Israels, nicht wahr? Sie sollten das Haupt der Nationen werden. Sie kamen über tausend, über Tausende. Und ich habe nachgeschlagen, die aramäische Bedeutung dieses Namens Alpheus bedeutet auch vorübergehen oder er ist vorübergegangen. Das ist ja eigentlich genau passiert in dem Sohn des Alpheus. Jesus ging an dem, man könnte sagen, an dem Zollhaus vorüber oder war im Begriff vorüberzugehen, blieb dann aber stehen und ruft Matthäus in seine Nachfolge und zieht dann mit ihm weiter. Und dieser Mann wird dann einer über tausend, weil er ja einer der 12 Apostel geworden ist. Offensichtlich, da kann man also wirklich von ausgehen, hat dieser Matthäus ursprünglich gar nicht Matthäus geheißen, sondern Levi. Deshalb, Samuel, er hat es gelesen, diese drei Verse. Es geht um dieselbe Person, aber einmal wird er Matthäus genannt in seinem eigenen Evangelium und zweimal wird er Levi genannt von den anderen Aposteln. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er ursprünglich Levi genannt wurde oder nicht genannt wurde, sondern geheißen hat, er hat diesen Namen seiner Eltern, durch seine Eltern bekommen, denn es ist interessant, die Namenserwähnung des Levi steht in direkter Verbindung mit seinem Vater Alpheus. Also gehen wir davon aus, Alpheus und seine Ehefrau haben ihrem Baby, dem kleinen Matthäus, als er geboren war, eigentlich den Namen Levi gegeben. Also so hat er zunächst geheißen. Und es ist auch interessant, dass Matthäus selber schreibt in seinem Matthäusevangelium nach der Schlachterbibel, glaube ich, ist es, und Samuel hat es auch so gelesen nach der neuen evangelistischen Übersetzung, da heißt es, dass er Matthäus genannt wurde. Nicht, dass er so geheißen hat, sondern dass er so genannt wurde. Hingegen, wo er als Levi erwähnt wird, da heißt es, er sah einen Zöllner mit Namen Levi. Es ist deshalb zu vermuten, wenn also dieser Zöllner eigentlich Levi geheißen hat, dann aber Matthäus genannt wurde, dann ist zu vermuten, dass es einen Punkt im Leben von Levi gab. Seine Eltern haben ihn Levi genannt. indem er sich von dem religiösen Judentum distanziert hat. Er wollte mit dem Namen Levi offensichtlich gar nicht mehr so viel zu tun haben. Das war ihm schon zu fromm. Levi heißt der Anhängliche. Wenn Eltern einem Kind einen Namen geben, ganz besonders damals, in der damaligen Zeit, dann verbinden sie damit meistens einen Wunsch. Wir nennen unseren kleinen Jungen Levi. Warum? Er soll mal an Gott hängen. Er soll mal sowas sein wie dieses Priestervolk, ja, zu dem Israel oder der Stamm Levi berufen war. Oh, wir möchten, dass dieser unser kleiner Junge so ein richtig frommer, toller Junge wird, so ein richtig toller Kerl, der mal Gott folgt, der ihn ernst nimmt, der anhängt an Gott, der vielleicht sowas Ähnliches wie ein Priester wird in seiner Hingabe. Ja, und dahin verlief dann auch die Erziehung des Levi. Die haben den mit in die Sonntagsschule genommen, die haben ihn unterrichtet und er ist die Jungschar durchgegangen und er hat die ganzen Geschichten der Bibel gewusst und Mama und Papa haben ihm das erzählt und so weiter und so fort, beschnitten war er auch, etc., etc. Aber irgendwann hat er sich gedacht, nee, also weißt du was, es reicht mir, es stinkt mir, ich will jetzt mal einfach weg. Und da bricht er aus, er distanziert sich, er will Karriere machen, er will gut verdienen, er will frei sein, er will unabhängig sein, er hat noch andere Freunde kennengelernt, die eben auch so einen tollen Beruf hatten, so ein Zöllner, Mensch, die wurden reich, schnell reich, das mache ich auch. Die haben ihn verführt und so ist dieser Mann ausgebrochen aus der Religiosität des Judentums. Und was ist er dann geworden? Ich habe mich da mal schlau gemacht, was das bedeutete, damals ein Zöllner zu sein. Ich habe eine ganze Auflistung hier. Also er war als Zöllner, war er Steuereintreiber, ist klar. Steuereintreiber. Er war in den Augen des Judentums römischer Kollaborateur der Besatzungsmacht, die die Juden sowieso hassten. Sie trieben, die Zöllner trieben die Zollgebühren ein für die römische Besatzungsmacht und da gab es ein stilles Abkommen, dass sie über die normalen Steuergebühren noch mehr verlangen konnten und das, was sie mehr verlangten, ging dann in ihre eigene Tasche. War eine tolle Sache, ne? Ja, eben nicht so toll. Darum waren sie so verhasst. Also sagen wir mal, da ist einer gekommen, da gab es ja damals auch diese Landesgrenzen im Land Israel, wie Kantone hier oder Länder in Deutschland, Bundesländer, und da gab es immer so Zollstationen, über Zollstationen, und da kamen die Passanten da vorbei, und dann, was hast du denn da und so? Ja, das kostet 20 Franken, ja, offizielle Zollgebühr der Römer, und dann sagt er, du musst 30 Franken zahlen. Tja, da musste der Mann oder die Frau, die mussten 30 Franken zahlen und dann gingen die 10 Franken in seine eigene Tasche. So war das. Kein Wunder, ne? Und das wussten natürlich die Leute im Judentum. Und darum waren die so verhasst, also Zöllner. Und man sagt, dass die sogar Schlägertrupps hatten. Stellen Sie sich das mal vor. Die haben das Geld regelrecht aus den Leuten rausgeschlagen. Ja, nicht wie die Zöllner heute bei uns, ne? Ganz freundlich und so. Zöllner waren von daher also auch korrupt. Die waren einfach eine korrupte Gruppe. Und in den Augen der Juden waren sie Diebe und Volksverräter. Und niemand war mehr als Sünder verschrien im jüdischen Volk als die Zöllner. Sie waren verhasster, habe ich nachgelesen, als die Herodianer. Die Herodianer, die haben ja mit Herodes geliebäugelt. Und hatten Sympathien für Herodes und haben den unterstützt. Das war ja schon schlimm. Aber die Herodianer haben immer noch mehr oder weniger auch mit den Sadduzäern und den Pharisäern zusammengearbeitet. Aber mit Zöllner war das gar nicht möglich. Gar nicht. Überhaupt nicht. Sie waren mehr verspottet als die römische Besatzung. Und es heißt, Zöllner zu sein war schlimmer als eine Prostituierte zu sein. Die standen noch darunter. Die Freunde der Zöllner waren dann auch, ist klar, Kriminelle, Prostituierte und alle anderen aus dem untersten Pöbel der Gesellschaft. Man nannte sie die Schlechtesten der Schlechten. Darum, wie kann dieser Jesus nur mit Zöllnern und Sündern zusammenessen? Also Zöllner waren noch unter den Sündern, noch schlimmer. Und das Resultat war, dass diese Zöllner, die wurden dann aus der religiösen Betätigung ausgeschlossen und das Betreten einer Synagoge war ihnen verboten. Also können Sie sich vorstellen, es war gar kein, also vom religiösen Standpunkt aus und vom jüdischen Blickwinkel aus, also war es ganz schlimm, Zöllner zu sein. Ja, und ich sag mal so, wenn man jetzt eine Bewerbung schreibt, ja, das ist ja, junge Leute müssen Bewerbungen schreiben, wenn sie einen Beruf erlernen wollen oder wenn jemand einen Beruf wechseln möchte oder eine Arbeitsstelle wechseln möchte. Wenn man eine Bewerbung schreibt, dann ist man ja peinlichst genau darauf geachtet, dass das auch wirklich gut rüberkommt. Also das wird ganz präzise gemacht, ganz sauber und ausführlich und man erwähnt natürlich die positiven Errungenschaften, die Ausbildungen, die man hinter sich hat, das persönliche Können oder alle persönlichen Vorzüge und auch das Engagement, dass man bereit ist zu geben für die neue Firma und so weiter, ne, wenn man eine Bewerbung schreibt, oder? Matthäus wurde nun einer der 12 Apostel. Also eine höhere Arbeitsstelle konnte man gar nicht kriegen. Bei Gott. Die 12 Apostel, das ist das Fundament der ganzen Gemeinde Jesu. Und er war einer davon. Also saß im höchsten Management. Aber er hatte die denkbar schlechteste Empfehlung. Stellen Sie sich mal vor, dieser Matthäus hätte eine Bewerbung schreiben müssen. Da hätte er geschrieben, ja, ich bewerbe mich hier für ein geistliches Amt. Für ein hohes geistliches Amt. Ich bewerbe mich für das höchste geistliche Amt. Und ich habe viel vorzuweisen. Von Beruf bin ich römischer Zolleintreiber. Ich bin korrupt und ich arbeite mit Kriminellen und mit Schlägern zusammen. Der jüdischen Religion habe ich allerdings den Rücken gekehrt und arbeite nun mit den in unserer Gesellschaft verhassten Römern und anderen schlimmen Leuten zusammen. Und mein Vorzug, ich kann die anderen gut übers Ohr hauen und ich habe es dabei schon zu viel gebracht. Ja, da war nichts, ne? Er hätte also wirklich menschlich gesehen nichts bringen können. Und das Leben, das erinnert mich natürlich, wenn man sich darüber Gedanken macht und so, da denkt man, ja, wie sieht das denn aus so in unseren Reihen, in unserer Christenheit, da gibt es doch auch Jugendliche, oft sind es Jugendliche, sie sind fromm aufgewachsen, sie sind religiös aufgewachsen, sie sind christlich erzogen, dann werden sie verführt und dann haben sie irgendwann mal die Nase voll. Ja, das war alles eine schöne Zeit da in der Jungschau und Jugi und so, aber jetzt, nein, es sind doch Arbeitskollegen, hat man jetzt kennengelernt, oder Studiumkollegen und denen geht es so gut und die leben in ganz anderen Sphären, aber das hat mit dem Christentum überhaupt nichts zu tun und dann sagt man sich, ich glaube, ich breche auch mal aus. Und dann verheimlicht man das Christentum oder man verleugnet es sogar, man geht in die Welt. Man will einfach leben wie die anderen, wie die Freunde, wie die Kollegen oder wie die Geschäftspartner. Bloß nichts sagen von Jesus. Genauso reden wie die anderen. Alles mal weg, alles mal weg, alles mal weg. Vogelfrei sein. Oh. Ich denke, das war das Leben des Levi. Ursprünglich Levi und dann Matthäus. Zweiter Hauptpunkt. Die Sehnsucht eines Mannes, der alles verliert, um das Wichtigste zu erhalten. Ich wiederhole. Die Sehnsucht eines Mannes, der alles verliert, um das Wichtigste zu erhalten. Ich habe mich ganz praktisch gefragt, was in Matthäus wohl vor sich gegangen ist, dass der sofort aufgesprungen ist, alles hinter sich gelassen hat und Jesus sofort folgt. Das ist doch ein Unding. Ich meine, er war doch Zöllner, er hat doch gut verdient, sicheren Job gehabt. Das hätte ihm doch alles den Puckel runterrutschen können. Aber da kommt der Jesus, geht an ihm vorbei, bleibt stehen und sagt, du, Matthäus, folge mir nach. Der hat nichts anderes zu tun, als springt auf, folgt Jesus nach und ist nie wieder Zöllner. Da muss doch was passiert sein in ihm, oder glauben Sie nicht? In seiner Seele. Also ich wiederhole nochmal, Levi war von Haus aus Jude, er war jüdisch erzogen. Er bekam von seinen Eltern den Namen Levi, weil sie ihn eben fromm haben wollten. Das erinnert auch an Priestergeschlecht. Und Levi übrigens erkannte die Schriften gut. Er kannte die Schriften sehr gut. Im Matthäusevangelium finden sich beinahe, nicht ganz, aber fast, 100 Zitate aus dem Alten Testament. Mehr als bei Markus, Lukas und Johannes zusammen. Und das hat er nicht erst gelernt, als er mit Jesus gegangen ist in den ungefähr 3 Jahren. Das hat er vorher schon gewusst. Also der war ja erzogen, religiös erzogen. Der wusste Bescheid. Der kannte die Schrift des Alten Testamentes. Und immer wieder schreibt er auch in seinem Matthäus-Evangelium in Bezug auf Jesus, auf das erfüllt wurde, was über ihn, über Jesus gesagt worden war. Also wir entnehmen daraus, dass der Matthäus trotz allem oder vielleicht gerade deshalb eine tiefe Sehnsucht hatte oder wieder bekam, oder behalten hatte, tief in seinem Herzen, vielleicht versteckt in irgendeiner Ecke, ganz links unten so im Herzen. Aber diese Sehnsucht war da und die war ein glimmender Docht und irgendwann entflammte dieser Docht wieder zu einer hellen Flamme. Nun war es umgekehrt. Der weltliche Erfolg und der Reichtum, der stand ihm bis hier. Er verspürte seine innere Leere, die nichts Irdisches erfüllen konnte. Da saß er in seinem Zollhaus, war verachtet. Was hat ihm das Ganze gebracht? Das Geld, kriegt keinen Fuß mehr richtig auf die Erde, ist eigentlich ein Ausgestoßener bei aller Sympathie seiner Freunde, aber die sind ja auch die unterste Schicht. Das bringt mich alles nicht weiter und jeder denkt ja sowieso nur an sich und so weiter und so fort. Also Gott wirkte dann auch an seinem Herzen im Verborgenen und er hat ihn gezogen wahrscheinlich. Gott hat ihn gezogen. Wir haben heute gelesen, heute Morgen in der Losung, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gottes Liebe ist eine ziehende Liebe. Und Gott hat den Matthäus nicht losgelassen. Er hat ihn gezogen. Hinzu kommt, könnte ich mir vorstellen, dass er von Jesus gehört hatte. Vielleicht hat er ihn sogar schon mal gesehen, das weiß ich nicht, kann auch sein. Steht nicht da, aber kann man vielleicht von ausgehen. Auf jeden Fall gehört hat er sicher, vielleicht hat er sich auch informiert. Er wusste von diesem außerordentlichen Mann, diesen heiligen Mann, diesen wunderbaren Mann, der so vielen half und Sünden vergab und er hörte von seinen Taten, von seinen Worten, von seinen Werken, von seinen außerordentlichen Wundern. Und er hat vielleicht innerlich so hier in seinem Herzen, ich denke hier wieder an den Schmuel Soran, ja, dem ist das auch so gegangen, dieser Jude in New York. Er hat sich interessiert. Da kam das Verlangen wieder auf. Und plötzlich, so schön, wirklich, buchstäblich, plötzlich, das hat sich nicht lange angebahnt, sondern auf einmal, wie aus dem Nichts, aus, wie aus heiterem Himmel steht Jesus da. Bumm. Steht vor seinem Zollhaus. Und sagt ihm, du, Matthäus, folge mir nach. Oder ich betone das mal ganz bewusst ein bisschen anders. Matthäus, folge mir nach. Du bist jetzt lange genug da gesessen, in deiner Bude. Du bist lange genug jetzt den Römern nachgelaufen. Du hast dich lange genug getrennt von deinem Gott. Und du weißt ganz genau, da sitzt du wie ein Häufchen Elend. Da, außen sieht das keiner. Aber nachts, dann heulst du in dein Kopfkissen. Und darum sage ich dir, Matthäus, jetzt ziehen wir einen Schlussstrich. Jetzt sage ich dir, genug, jetzt folge mir nach. Oh, und das war für den Matthäus eine erlösende Botschaft. Ja? Springt auf und folgt Jesus nach. Das ist eine fantastische Begebenheit, die uns hier weitergegeben wird. Ach, das ist das für ein herrlicher Gott, der die Sehnsucht eines Menschen sieht, der Schrei im Herzen, vielleicht gar nicht laut, vielleicht nicht einmal ein richtiges Gebet, vielleicht nicht mal das. Aber da bewegt sich was. Ich bin nicht zufrieden, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden. Ich bin elend, ich bin am Boden zerstört, es ist alles kaputt, auch wenn es keiner sieht und alle meinen, ich hätte Erfolg, es ist alles Scheibenkleister. Und Gott, der herrliche Gott, hört diesen Schrei. Und bumm, steht Jesus da. Zack. Und alles wird anders. Es ist so schön, als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen am Zollhaus sitzen, Matthäus genannt, und er spricht zu ihm. Folge mir nach. Wie viele Menschen sind an diesem Zollhaus vorbeigegangen? Wie viele Menschen, unzählige Menschen, haben mit Verachtung auf dieses Zollhaus geguckt und auf den, der davor saß? Wie viele Gesichter haben sich verzogen, wenn die an diesem Zollhaus vorbeigingen? Wie viele verachtende Bemerkungen hat man gesagt, wenn man in Richtung dieses Zollhaus ging? Vielleicht sogar manchmal davor ausgespuckt. So. War ja damals mal üblich, ja? Die konnten den nicht leiden. Und dann kommt einer, Jesus, und er sieht ihn auch. Und kommt auch an dem Zollhaus vorbei. Der spuckt nicht aus, der verzieht nicht sein Gesicht, der verachtet ihn nicht. Sondern er sagt einfach, du Matthäus, komm, folge mir nach. Da muss doch jedes Herz weich werden, oder? Er sah ihn mit ganz anderen Augen. Ich möchte Ihnen das sagen, Menschen mögen Sie vielleicht anders sehen. Vielleicht sehen Sie sich auch selbst ganz anders. Vielleicht verachten Sie sich sogar selbst, gibt's ja auch. Vielleicht sind sie verachtet von anderen, vielleicht sind sie ziemlich runtergekommen, äußerlich oder wenn nicht äußerlich, vielleicht innerlich. Ich finde es so schön, dass Jesus sie mit anderen Augen sieht, dass sie für Jesus immer Wert behalten. Ich habe da eine ganz schöne Geschichte gefunden, ganz schöne Geschichte, ist also gar nicht von mir. Das hat ein Lehrer seiner Klasse vorgemacht. Er hat seiner Klasse 20 Franken gezeigt. Und dann hat er seine Klasse gefragt, wer möchte diese 20 Franken? Willst du die haben? Wirklich? Ja? Ich habe mir gedacht, dass du dich meldest. Euer Sohn. Ja, nee, ist okay. Okay, also du willst wirklich die 20 Franken. Ja, gut. Jetzt mach das so. Willst du immer noch? Immer noch? Okay, obwohl sie zerknüttelt sind. Du willst sie doch noch? Gut. Willst du sie immer noch? Warum? Komm nach vorne. Ja, keine Angst, komm nach vorne. Können doch alle sehen, dass du die willst. Ist doch schön. Ja, ist doch mutig. Das darf man doch positiv sehen. Ja, natürlich. Warum will man ihn trotzdem, obwohl er zerknüttelt ist und fast zertreten, weil der 20-Frankenschein an Wert nicht verloren hat? Das ist der Grund. Und darum hat er ihn immer noch gewollt. Und dann sagte der Lehrer, ich habe das ja jetzt nur nachgemacht, ich habe gesagt, ich habe mir das nicht selbst ausgedacht, ihr werdet in eurem Leben mehrmals verzweifelt sein und von manchen Menschen weggestoßen oder sogar gehasst werden und ihr werdet das Gefühl haben, nichts mehr wert zu sein. Doch seid euch eines bewusst, egal welche Qualen ihr erleben müsst, wie viele Menschen euch auch wegstoßen mögen, wie tief ihr auch runterkommt, für Gott, der euch liebt, und für Menschen, die euch lieben, werdet ihr nie weniger wert sein. Darum. Und auf einmal war das Leben des Matthäus mit Sinn erfüllt. Auf einmal hat er diese Gelegenheit beim Schopf gefasst und ihm war alles egal. Seine Zukunft, die anderen hätten ihm gesagt, Mensch Matthias, du bist doch bekloppt. Das kannst du doch nicht machen. Was wird denn aus deinem Leben jetzt? Was wird denn aus deiner Zukunft, aus deiner AHV und was weiß ich? Er folgt aufs Ungewisseste dem Gewissesten. Und er gibt dem sein Leben, der die beste Zukunft für ihn schon geplant hat. Und dann tut er etwas ganz Schönes und da sieht man eben auch, dass er doch auch ja betucht war, denke ich mal. Er folgt Jesus und er macht sofort etwas Wunderbares, er lädt Jesus zu einer Feier ein. Ist doch herrlich, ne? Ah ne, jetzt bin ich gerettet, jetzt habe ich Vergebung, jetzt hat er mich angenommen, jetzt feiere ich eine Party. Aber eine gute Party. Keine weltliche, eine gute, eine dankbare. Und zu dieser Party, zu dieser Fete, lädt er auch noch andere ein, seinesgleichen, Lukas 5, 29. Und Levi machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Plötzlich heißt er wieder Levi. Und da war eine große Menge Zöllner und anderer, die mit ihm zu Tisch lagen und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Der Mann ist umgekehrt. Indem, dass er aufstand und Jesus folgte, war das das Zeichen seiner Buße, seiner Umkehr. Er lässt alles andere zurück. Ist immer gut, ne, wenn man versucht, positiv andere zu erreichen. Er sollte seine Mitleute erreichen. Das finde ich auch so schön. Er wollte Jesus gegenüber Dankbarkeit zeigen, lädt ihn ein und sagt, nee, aber das reicht nicht. Ich lade jetzt auch meine Kumpels ein. Ja, und was waren das für Kumpels? Waren auch alles Zöllner und Sünder. Andere hat er ja nicht gehabt. Und die Pharisäer standen von draußen und haben das beobachtet. Und wie das so ist in frommen Kreisen, die hatten natürlich einen tollen Kommentar. Ne? Positive Feste feiern, warum denn nicht? wenn man damit andere erreichen kann? Warum denn nicht Weihnachten, wenn die Menschen da besonders offen sind? Und wie sie erreichen können mit dem Evangelium? Was soll denn daran schlecht sein? Denken Sie mal an den verlorenen Sohn, als der wieder zu seinem Vater gefunden hat. Was war denn das Erste, was der macht? Schlachtet das beste gemästete Kalb. Jetzt feiern wir ein Fest. Ein dickes Fest. Der Sohn ist wieder da. Sofort war sein Innerstes verändert. Seine Prioritäten waren anders gesetzt. Er hatte andere Lasten. Denn die Liebe des Christus drängt uns, sagt Paulus im 2. Korintherbrief. Jeder, der Jesus als seinen Erlöser erfahren hat, empfängt damit eine Liebe zu anderen verlorenen Menschen. Da lädt er seine Freunde ein, die Zöllner und andere Sünder. Warum? Warum? Ganz bestimmt mit dieser Motivation. Hätte er sich sonst nie getraut. Nie. Aber er hat Jesus erfahren. Und er hat sich gesagt, wenn ich mit meinem verschrobenen, kaputten Leben von ihm geliebt und angenommen werde, da kann ich ohne schlechtes Gewissen all meine Kumpel einladen. Jeden anderen Zöllner und jeden anderen Sünder. Weil ich weiß, bei ihm werden sie nicht abgelehnt. Und diese Botschaft gilt natürlich jetzt ebenso allen, die vielleicht auf Abwege gekommen sind oder die vielleicht dabei sind, sich damit zu beschäftigen. Naja, Mensch, also eigentlich, du, würde ich auch mal gerne ausbrechen. Tu's nicht. Vielleicht haben es Menschen, vielleicht sitzen solche unter uns, die es ohne Gott versuchen oder versucht haben, aber sie sind doch dabei nur unglücklicher geworden. Jesus platzt doch auch in dein Leben, in mein Leben. In mein Leben ist auch hineingeplatzt. Und hat's doch, da haben wir es doch viel besser. Vielleicht denkst du oder du fühlst dich ungeeignet. Jesus findet dich genau passend. Er hat gesagt, den Mann, den brauche ich nicht nur, den will ich nicht nur retten. Der kann auch noch gut schreiben. Der ist ja Zöllner. Den berufe ich zum Apostel und dann schreibt der mal schön das erste Evangelium. Super. Du weißt nicht, wie es werden soll. Jesus weiß das schon lange. Du weißt nicht, wie deine Zukunft aussieht. Die hat er auch schon lange geplant. Lad ihn ein und beginn ein Fest. Nur bei ihm wirst du fröhlich. Nur bei Jesus. So, zum Schluss. Die Sehnsucht eines Volkes, das nur im Messias alles gewinnt. Israel. Wir können nämlich diese Geschichte des Levi allzu gut im prophetischen Blickwinkel, so nennen wir ja diese Themenreihe, gut auf die Geschichte Israels legen. Das ist genau das, was sie erlebt haben und erleben. Wenn der Herr wieder in das Leben seines Volkes treten wird eines Tages, dann wird Israel endlich zu seiner ursprünglichen Berufung zurückfinden und wieder Levi sein. Anhänglich. Und es wird ein Priestervolk. Sehen wir schon die Prophetie. Israels Berufung ist wie die des Alpheus, Oberste über 1000 zu sein. Und wenn der Herr wiederkommt, wird das passieren, dann wird Israel tatsächlich das Haupt der Nationen. Aber heute, die Situation sieht ganz anders aus. Der größte Teil des Judentums ist ein säkulares Judentum. Und was wollen die? Die wollen gerne eigentlich das ganze religiöse Zeug abstreifen. Und sie wollen gar nicht ein besonderes Volk sein. Die wollen sein wie alle Völker. Und die wollen in Verbindung stehen mit allen Völkern. Und die wollen Handel treiben mit allen Völkern. Und die wollen mit an allen anderen Völkern und an allen anderen Völkern wollen sie verdienen und reich werden und die vielleicht auch mal übers Ohr hauen. Das machen die anderen auch. Gott hat Israel berufen mit der Bestimmung, 3. Mose 20, 26, ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch aus den Völkern abgesondert hat, damit ihr mir gehört. Oder 2. Mose 19, 6, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Wie weit sind die davon abgedriftet? Bereits zu Samuels Zeiten haben sie gesagt, ja, im 1. Samuelbuch steht es geschrieben, wir wollen sein wie alle Völker, besorg uns einen König. Alle anderen Völker haben auch einen König, bring uns auch einen. Und da hat Samuel gesagt, er war darüber traurig, und dann hat Gott geantwortet und hat gesagt, ach Samuel, lass es, hör auf ihre Stimme. Denn sie haben doch nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen, dass ich nicht ihr König sein soll. Und so kam es dann zu Saul. Und was sie unter Saul erlebt haben, das wissen wir auch nur allzu gut. Und wir wissen, endzeitlich gesehen wird das wieder so passieren, es wird genauso kommen. Wir wollen sein wie alle Völker, merken wir ja heute schon. Und Gott wird darauf eingehen und er wird ihnen einen Mann vor die Füße stellen wie Saul, den sogenannten Antichristen. Dann werden sie das Gleiche erfahren. Also Israel gleicht den Nationen, das an allen Wassern sitzt. Israel sitzt an allen Wassern. Überlegen Sie mal diesen Gedanken. Nehmen Sie das mal mit nach Hause. Wir denken ja immer an die Kirche, an eine spezielle Kirche. Kann sein. Vielleicht aber auch nicht. In der Bibel finden Sie den Begriff Hure für Israel. Nehmen Sie den Gedanken doch einfach mal mit. Ist Rom wirklich die Mutter aller Huren? Aller Hurerei? Was meinen Sie? Die Mutter aller Hurerei? Hat das erst mit Rom begonnen? Oder gab es vorher schon eine, die Mutter genannt wird und als Hure bezeichnet wird? Jetzt sagen Sie vielleicht, ah, jetzt kommt er wieder. Wieder was noch. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte Sie nur anreizen, wissen Sie. Forschen Sie selbst. Ich möchte doch nicht sagen, dass ich recht habe, weiß ich nicht. Aber es gibt Gedanken in der Bibel, die haben wir noch nicht zu Ende gedacht. Ja? Und in Jesus Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, nicht wahr? Also da gibt es noch viele Schätze zu heben. Und wir müssen uns nicht einbilden, dass wir es schon alle hätten. Das Judentum ist auch so verachtet wie die Zöllner damals. Vom orthodoxen Judentum sowieso, aber auch von der Welt. Und doch hat dieses Volk, das hat eine innere Sehnsucht. Und es wird auch diese innere Sehnsucht bekommen. Die wird in der zukünftigen Not sehr groß werden, diese Sehnsucht, wenn sie dann durch die Offenbarungszeit müssen. Und dann wird es plötzlich geschehen wie aus heiterem Himmel. Maleachi 3,1, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Das hat sich erfüllt in Johannes. Und jetzt macht die Bibel aber einen Sprung, das sieht man dann auch an den nachfolgenden Versen, das kann ich jetzt nicht mehr lesen. Und plötzlich, wie bei Matthäus, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Damals kam Johannes und hat den Weg für Jesus geebnet, aber Jesus Christus kam selber nicht in Herrlichkeit, in dem Sinne als Herr der Heerscharen in Anführungsstriche, sondern er kam als Knecht. Aber das andere steht noch aus. In der Offenbarung, er wird kommen in großer Kraft und Herrlichkeit. Und das plötzlich, wie heißt es, wie ein Dieb in der Nacht. Und dann wird ja Israel gerettet und sie bekommen Vergebung, wie Matthäus. Und dann werden sie ihm folgen und dann wird Israel zum Priestervolk werden für alle Nationen, wie Levi. Herrlich. Gut, machen wir hier Schluss, aber ich möchte Sie doch einladen noch. Vielleicht steht der Herr Jesus ja auch jetzt vor Ihrem Zollhaus, vor Ihrer Lebenssituation. Und er sieht genau Ihren Zustand, er sieht auch Ihre Tränen, die heimlich geweint werden, die Unzufriedenheit, das Unglücklichsein, vielleicht sogar das Kaputtsein, innerlich aufgewühlt und dieser glimmende Docht. Sie ahnen, ich weiß, dass nur Gott mir helfen kann. Und jetzt ruft er sie und er geht an ihnen vorbei, vielleicht jetzt auch plötzlich, dass er vor ihrem Herzen steht und dass er ihnen genau dasselbe sagt. Folge mir nach. Und jetzt liegt es an ihnen, ob sie aufstehen und ihm folgen. Amen. Vielleicht bete ich einfach ein Gebet und ich weiß nicht, wenn Sie möchten, Gott hört das ja und er sieht ja alles, können Sie mir das nachbeten, aber still, so in Ihrem Herzen als Ihr Gebet. Wir beten. Herr Jesus Christus, du hast damals Matthäus gerufen, aus seiner Not heraus, aus seiner Sehnsucht heraus, vielleicht aus seinem Unglücklichsein heraus. Komm und folge mir nach. Und du weißt, wie es in meinem Herzen aussieht. Dass ich nicht glücklich bin. Und ich glaube, du meinst mich heute Morgen. Und ich will das tun, was Matthäus getan hat. Buße tun, umkehren, aufstehen, dich in meinem Leben haben. Und dir folgen. Bitte erhöre mich. Bitte vergib mir meinen Ausbruch in diese Welt. Ich nehme das im Glauben an. Amen.